Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich, was an diesem Tag mit hohen Temperaturen ganz angenehm ist, oder, Herr Dr. Schäbker?
Auf jeden Fall. Viel besser als draußen im Moment.
Draußen haben wir auch immer mit Touristen und Rollkoffern zu kämpfen oder irgendwelchen Reisegruppen und so. Also jedenfalls hier drin kann man sich nicht beklagen. Wie gesagt, mir gegenüber sitzt Herr Dr. Hartwig Schäbker. Der ist seit 2006 Leiter des Rhododendron-Parks und des Botanischen Gartens und damit auch der Botaniker.
Jein.
Wir okay, müssen schon Fehler gemacht.
Uiuiui, ja, das ist ja nicht so schlimm. Nein, weil das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der Rhododendronpark und Botanische Garten aus verschiedenen Teilen besteht. Und die Botanika als solches in der Mitte des Parks ist seit der Trennung 2009 immer noch stetisch, während die 44 der 46 Hektar, die außen drumherum liegen,
gehören der
Stiftung Bremer Rhododendron-Park.
Der Stiftung, das wusste ich, die ja auch die größtenteils finanziert. Ist ja ein ziemlich interessantes Gebilde, auch finanziell, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Organisatorisch und finanziell. Die Botanik hatte ja auch Höhen und Tiefen. Da können wir vielleicht gleich nochmal darüber sprechen, auch wenn Sie nicht dafür zuständig sind. Das heißt, Sie sind auch nicht, wenn ich Sie jetzt frage, ob die Botanik gut oder schlecht läuft, sind Sie eigentlich nicht der diese Frage beantwortet.
Nee.
Allerdings kriegen Sie es natürlich mit. Ne?
Wir kriegen es natürlich auch mit. A, lesen wir Zeitung. B, haben wir natürlich Kollegen, mit uns zusammen im Park arbeiten. Aber in dem Sinne würde ich hier natürlich für die Stiftung Bremer Rhododendron Park sprechen.
Genau, dann lassen wir die Botaniker mal außen vor. Erstmal zu Ihrer Person, um das alles nochmal aufzuzählen, was Sie eigentlich, Sie haben eine unglaublich umfangreiche Ausbildung gemacht für diesen, würde ich schon sagen. Also Sie sind gelernter Gärtner und zwar haben Sie gelernt im Ammerland. Ja. Dann waren Sie auf Reisen, ich weiß gar nicht, ist das typisch, dass Gärtner auch irgendwie die Betriebe wechseln, um mehr kennenzulernen?
Ja, ist durchaus nicht unüblich. Ich habe in den 80er Jahren gelernt und da war die Konkurrenz groß. Es gab sehr viele Menschen, die Gärtner gelernt haben und dann später auch den Beruf ausgebaut haben, dahingehend, dass man eben halt in andere Betriebe gegangen ist, um ein Fundament zu schaffen, um dann auch eben halt unterschiedliche Jobs auch annehmen zu können.
Ob man ist dann, ja ein weites Feld, muss man
es
sagen.
Es ist ein irrsinnig weites Feld, es ist ein hyperinteressantes Feld, absolut vielfältig und die Einsatzmöglichkeiten sind dann ja auch entsprechend grandios. Und das war gerade in den Jahren war das üblich, dass man eigentlich schon zugesehen hat, dass man das eine oder andere Jahr auch noch mal unterwegs war. Bei mir kam hinzu, ich musste noch ein bisschen auf den Studienplatz warten. Mhm. Und da war es natürlich durchaus angebracht, nach der Zeit im Ammerland auch noch mal ein Jahr, zum Beispiel in meinem Fall in der Schweiz zu arbeiten. Ja. Danach dann wieder zurückgekommen, dann noch mal ein Jahr im Ammerland gearbeitet.
Kommen Sie denn aus dem Ammerland? Das habe ich gar nicht gefunden. Über Sie als Person findet man sowieso wenig.
Ja, man muss ja nicht alles immer finden. Man kann dann ja gelegentlich nachfragen. Nein, ich komme aus dem Nachbarkreis des Ammerlandes, dem Landkreis Friesland und bin dort geboren.
Sie sind Friese?
Ich bin ich sage mal, weil meine beiden Eltern aus Friesen waren, ich bin zwei Drittel aus Friese und ein Drittel tatsächlich Landkreis Friese, also ein oldenburgischer Friese. Weil zwischen dem Landkreis Friesland und Wittmund läuft doch die Grenze zwischen Oldenburg und Ostfriesland.
Verstehe, aber wenn der Landkreis Friese heißt, dann müsste man doch denken, das ist ein Friese.
Ja, aber die Friesen, da gibt es ja die Nordfriesen und die Ostfriesen. Also da muss man ein bisschen auspacken.
Nicht, dass ich nochmal hier ins Fettnäpfchen trete. Genau, also im Ammerland, dann waren Sie in der Schweiz. Wo in der Schweiz als Gärtner?
In Büren an der Aare. Das ist in der Nähe von Bern in einer Baumschule, die wiederum eben halt gute Kontakte zu Ammerländern Bauschulen hatte, weil die dann von denen beliefert worden sind. Und so kam das eine zum anderen.
Was lernt man in der Schweiz in der Baumschule, was man hier nicht lernt? Geht es darum, dass das Bäume sind, die besser an Bergen irgendwie sich entfalten können?
Nö, nicht unbedingt. Zuallererst müssen sie erstmal Schweizerdeutsch verstehen.
Ja, das ist eine Herausforderung.
Das war eine Herausforderung, aber es hat total Spaß gemacht. Mhm. Und dadurch, dass die Nähe von Büren auch zum französischsprachigen Teil vorhanden war, konnte man auch noch so rudimentär mal Französischkenntnisse auch anbringen. Ansonsten habe ich dort vor allen Dingen die Kenntnisse weitergegeben, die ich aus dem Ammerland mitbrachte, nämlich unter anderem auch die Kultur von Rhododendren und Azaleen in den schweizerischen Gärten. Auch dort ist die Pflanze durchaus eben halt beliebt gewesen, wie eben halt auch viele andere Gehölze. Und insofern war das Kultivieren von Pflanzen in Containern, in Töpfen, war dort eine Aufgabe, aber auch immer das Verkaufen dieser Pflanzen im Privatverkauf.
Verstehe. Rhododendren, Sie haben sich schon damals für Rhododendren besonders interessiert, mehr als für andere Gehölze?
Das kam letztendlich durch die Tatsache zustande, dass ich im Ammerland gelernt habe. Und dort können Sie einfach, wenn Sie in einer Baumschule arbeiten, können sie gar nicht an Rodeln vorbei.
Man sieht ja auch, wenn man durch die Landschaft fährt, ja, ne, diese riesigen Hecken und diese geradezu Wälder, Rhododendron-Wälder, die es nun mal
gibt. Und es gab eben halt viele Baumschulen, die das Produkt Rhododendron angeboten haben, so auch in meinem Lehrbetrieb. Da waren Rhododendron durchaus üblich. Und was mich immer an der Pflanze fasziniert hatte, gleich vom ersten Moment an, die wurden quasi im Winter, im zeitigen Frühjahr, wurden die vermehrt, veredelt. Mhm. Und wir durften als Azubis, damals hießen sie noch Lehrlinge, einfach immer nur zugucken und die vorbereitenden Arbeiten machen. Und da habe ich mir immer gedacht, das kann ja nicht so schwer sein. Und habe gleich im ersten Jahr selber auch Rhododendron veredelt, vermehrt. Und dafür musste ich natürlich eine gewisse Vielfalt aufbauen, also verschiedene Sorten auch entsprechend selber heranziehen. Mhm. Und das habe ich vom ersten Jahr angemacht und die im elterlichen Garten dann kultiviert.
Ach, verstehe.
Und so kam das dann eben halt auch zu einer eigenen kleinen Sammlung schon im ersten Lehrjahr.
Verstehe. Was, Sammlung, wie umfangreich ist die dann? Ach,
das waren dann 2-3 Dutzend verschiedene Rhododendrons.
Naja, immerhin.
Ja, nichts Spektakuläres, aber das war der Anfang. Und dadurch, dass man eben halt im Ammerland an Rhodos nicht vorbeigehen kann, war das auch ein Teil letztendlich der Ausbildung. Die hat einfach Spaß gemacht.
Das ist, finde ich, lustig, dass Sie die Rhodos nennen, einfach um der
ja, die Kürze.
Ne? Ja, 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 die Rhodos, genau. Hat eigentlich Rhodos was mit Rhododendron zu tun? Gar nichts.
Nein.
Haben wir das auch mal geklärt. Jedenfalls dann haben Sie, wussten Sie denn schon, als Sie die Gärtnerlehre gemacht haben, dass Sie studieren wollen? Oder ist das sogar eine Voraussetzung?
Nee. Muss man also, haben? Damals war es tatsächlich so, dass eine Lehre sehr dringend angeraten war. Man musste, glaube ich, mindestens ein Jahr Praktikum irgendwo vorweisen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der Gartenbau oder Landschaftsökologie oder irgendwie sowas machen will. Einmal den Beruf von der Pike auf lernen, bringt einem später in der aktiven Zeit riesige Vorteile, weil man einfach weiß, wie es geht.
Wieso eigentlich Gärtner? Ist Ihr Vater auch schon Gärtner gewesen oder ist da irgendwas aus der Familie gekommen? Oder wie?
Das kam aus der Familie.
Ja?
Ich habe von Kindesbeinen an mit meinen Eltern zusammen im Garten gearbeitet, mit meinem Vater zusammen den Acker umgegraben, um Kartoffeln und Wurzeln anzubauen und mit meiner Mutter zusammen habe ich dann eben halt auch geholfen, den Garten zu pflegen. Habe als Schüler bei Nachbarn den Rasen gemäht.
Aber Sie kommen nicht aus einer Gärtner-Dynastie, sondern Ihre Eltern hatten das als Hobby und da sind Sie mit groß geworden.
2400 Quadratmeter großer Garten.
Na gut, Hobby
und das war ein bisschen mehr als ein Hobby. Das war zu der Zeit, als meine Eltern, war das eben halt auch ein Teil der Selbstversorgung.
Ist auch schade, dass das weniger ist, weil ich finde das auch toll. Ich denke auch immer, ach, wie schön wäre es doch, natürlich immer in der Theorie, ich wohne in einer Großstadt mit allem Komfort, so ein einfaches Leben auf dem Land und sein Gemüse selber anbauen. Dabei ist das, weiß ich auch von einer Freundin, die das gemacht hat, wahnsinnig viel Arbeit. Ne? Wenn man so richtig schöne Gemüsebeete sieht, so abgezirkelt und vorne noch die kleinen Hütchen, wie viel Arbeit das
ist. Ja, da ist eine Menge Arbeit drin. Und in diesem Jahr würde Ihnen wahrscheinlich jeder Gärtner sagen, ach, was ist es schwer, weil wenn ich an meine eigenen Kohlrabi denke, die schaffen es nicht mal mehr aufzuwachsen, weil die Schnecken schon daherkommen und erst alles gnadenlos.
Haben wir schon darüber berichtet, dass die Schnecken so schlimm sind. Ja. Die spanische Wegschnecke.
Ja, leider Gottes haben wir eine ganze Menge von diesen kleinen Tierchen.
Jedenfalls sind Sie Gartenbauingenieur und haben in Hannover studiert und dann haben Sie noch promoviert als Pflanzenökologe.
Ja.
Ist das denn ein anderes Fach nochmal?
Ja. Das war auch ein komplett anderer Studiengang.
Das heißt, Sie haben doch, wie ich gesagt habe, eine sehr vielfältige Ausbildung. Sie konnten nicht genug auflernen sozusagen und aufnehmen an Informationen.
Es gibt im Leben ab und zu mal so diese Punkte, wo man an einer Wegekreuzung steht. Und ich hatte das Glück, einfach auf die richtige Person an einer solchen Wegekreuzung zu treffen.
Und das war
ein
Heil im
Studium.
Ja.
Das war letztendlich ein junger Prof, der aus Berlin nach Hannover gewechselt war, dort seine erste Professur hatte und der machte eine phänomenale Pflanzenökologie-Vorlesung, die wir als Gartenbaustudenten im Studienfach Gartenbau an der Universität Hannover auch hören konnten.
Mhm.
Und Pflanzenökologie ist extrem spannend, weil beantwortet letztendlich die Fragen, die eigentlich jeder hat, der so mit ein bisschen offenem Auge durch die Natur geht, warum wächst diese Pflanze jetzt genau an dieser Stelle und nicht da hinten?
Mhm.
Oder wie kommt sie von A nach B? Oder was macht denn dieses Tierchen eigentlich an dieser Pflanze? All diese Fragen wurden dann eben halt in dieser Vorlesung beantwortet und das war so spannend, dass ich mich relativ kurzfristig vorm Diplom entschieden habe, das Fach Technik im Gartenbau zu streichen und dafür Pflanzenökologie als Prüfungsfach zu nehmen. Und dadurch bin ich zu meiner Diplomarbeit gekommen bei dem besagten Professor Ingo Kovarin.
Daraus ist die Doktorarbeit.
Und daraus ist dann irgendwann die Anfrage gekommen, ein Promotionsstudium noch hinten dran zu hängen.
Und was haben Sie für ein Promotionsthema gehabt? Auch Rhododendron?
Nee, komplett ein bisschen was anderes, etwas Gartenbauliches. Das fing an mit der Diplomarbeit. Da habe ich mich um die Kulturheidelbeeren gekümmert. eine klassische gartenbauliche Fragestellung im Prinzip, nur hier mit einem pflanzenökologischen Ansatz, nämlich warum breitet die sich von den Plantagen in Nordwestdeutschland aus in die umgebende Landschaft? Mhm. Das war mein Diplomarbeitsthema.
Was ja eigentlich zu begrüßen ist, weil ich als jemand, der Heidelbeeren mag, dann einfach in die Rabatten gehe, also in die Natur und welche pflücke.
Ja, nur da haben Sie das Problem, dass es sich bei der Kultur Heidelbeere um eine aus Nordamerika eingeführte Frucht handelt, die sich dann anschließend in naturnahen oder eben halt auch in forstlichen Habitaten ausbreitet. Und da sind wir bei dem Thema, was letztendlich meine Promotionsthema genannt wurde. Es kommt darauf an, aus welcher Sicht.
Viel. Naja, als jemand, der gerne Heidelbeeren isst, ist es toll.
Doch, sicherlich. Wenn Sie nicht mehr bezahlen müssen, sondern in der freien Landschaft die sammeln können, dann ist das das eine.
Und ich weiß noch, wie ich als Kind mit meiner Mutter Blaubeeren pflücken war. Und ich weiß nicht, ob Kulturheidelbeeren größer oder höher wachsen. Auf jeden Fall ist man da durchs Unterholz gekrochen und hat eben ganz normale Blaubeeren.
Ja, das sind denn unsere heimischen Blaubeeren, wo sie auch richtig blaue Lippen bekommen und blaue Zungen.
Aber die findet man nicht mehr so viel, ne?
Die sind eben halt doch, die sind auch weit verbreitet. Ja. Es ist nur eben halt mühsam, diese Beeren zu suchen, weil die entsprechend klein sind und sie müssen quasi immer in gebückter Haltung durch das Unterholz streichen.
Man muss ziemlich weit runter sogar.
Und bei den Kulturheidelbeeren haben sie es eben halt mit mannshohen Sträuchern zu tun und da können sie in stehender Haltung quasi gleich an Ort und Stelle naschen. Die Lippen werden nicht mehr blau, weil das eben halt farblose Fleisch
ist. Eigentlich auch ein bisschen schade, ne? Auf jeden Fall dieses Blaubeerenpflücken im Wald, das habe ich als Kind natürlich ganz toll gefunden. Also in den Schalen war da nichts, ne? Wir haben alles aufgegessen, aber ja, das ist auch, hoffe ich auch, dass viele Familien das heutzutage noch machen, weil das ist irgendwie toll für Kinder, glaube ich jedenfalls.
Oh, auf jeden Fall, es macht Spaß. Es ist natürlich eine Familienveranstaltung, gerade wenn man eben halt rausfährt und man braucht ja eigentlich nur südlich von Bremen gehen in die sandigeren Gebiete, Richtung Nienburg, Richtung Aalen und so. Da sind ja immer Bereiche, wo man eben halt auch in den Forsten, in den Kiefernforsten, vielfach sowohl auf die heimische Blaubeere trifft, wie aber auch auf die ausgebüxten Kulturheidelbeeren, die man beernten kann.
Und die Promotion drehte sich dann auch noch um die Kulturheidelbeere? Oder war
das war der Einstieg in das Thema Neophyten. Neophyten, das sind jene aus anderen Regionen eingewanderten Pflanzenarten, die zum Beispiel aus Nordamerika, aus Asien, aus dem Mittelmeerraum kommen.
Invasive Arten.
Nee, grundsätzlich erstmal nur eine rein zeitliche Einordnung. Mhm. Die Neophyten stellt man immer den Archäophyten gegenüber. Die Archäophyten sind jene Pflanzen, die vor 1492 quasi im Zuge von Völkerwanderung und Ähnlichem zu uns gekommen sind.
Wieso vor 1492?
Das ist das Jahr, was man willkürlich genutzt hat, weil Christopher Columbus in dem Jahr halt unterwegs war, um Indien zu entdecken.
Weil damit ein Schritt gemacht wurde, der die natürlich tatsächlich ja auch die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert hat.
Das war der erste quasi Transatlantik-Überquerung und damit wurde eine Barriere, die es bislang gab, überwunden. Und mit dieser Barrierenüberwindung wurden letztendlich auch Tiere, Pflanzen, jegliche Form von Organismen von A nach B verschifft.
Manche absichtlich und manche unabsichtlich.
Manche absichtlich, manche unabsichtlich. Ja, und Christopher Columbus hat damit angefangen. Mhm. Er hat das eine nach Mittelamerika geschleppt und hat andererseits wiederum andere Sachen mit nach Europa gebracht.
Ja. Der erste Schritt der Globalisierung sozusagen.
Ja, definitiv.
Muss man sagen. Ja, es ist interessant, dass man da so eine, auch für Pflanzen so eine Grenze ziehen kann, obwohl das macht ja Sinn. Ne?
Ja, das ist aber eine rein, wie gesagt, zeitliche Einordnung, eine willkürliche. Und alles, was halt nach 1492 zu uns gekommen ist, wird eben halt als Neophyten, als neue Pflanzen letztendlich bezeichnet.
Ja, interessant.
Und da gehören die Kulturheidelbeeren dazu, aber eben halt auch viele andere Pflanzen.
Hm. Also, Sie haben eine ganz umfangreiche Ausbildung gemacht. Dann 2006, da haben Sie die Leitung übernommen des Botanischen Gartens und des Rhododendronparks. Punkt. Obwohl, war nicht am Anfang die Botaniker noch dabei?
Ich habe ganz am Anfang meinen Einstieg hier gehabt, indem ich im Prinzip die Schaugewächshausanlage der Botaniker mit aufgebaut habe. Oh ja. Also alles, was dort drin an Pflanzengestaltung ist, an Pflanzensortimente, da habe ich mitgeholfen, diese quasi zwischen 1999 bis zur Eröffnung 2003 mit zu organisieren, mit zu gestalten. Ich war also an dem Prozess des Baus dieser Schaugewächshäuser, des Baus des Entdeckerzentrums, hieß es damals, entsprechend beteiligt inhaltlich.
Sie sind durch die Welt gereist. Also erstmal muss man ja sagen, ich habe neulich gesehen, Sie waren im Beirat und haben noch mal erzählt, was der Rhododendronpark eigentlich ist, weil Sie auch vertreten, dass viele Bremer gar nicht wissen, was für ein Kleinod das ist. Oh, das stimmt, glaube ich auch, weil Ich zum Beispiel wohne in der Nähe des Bürgerparks und gehe immer in den Bürgerpark. Allerdings ist es ja auch nicht weit bis zum Rhododendronpark. Aber wenn man den Bürgerpark direkt vor der Nase hat oder eben irgendeinen anderen Park, den Wallerpark oder sonst was, ne, kommt man vielleicht nicht genug auf die Idee, auch mal die anderen Parks, auch Knobspark und wie auch welche auch immer, zu besuchen. Aber auch, weil er eben die weltweit größte Rhododendron-Sammlung hat. Also ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
Definitiv.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Bremen immer noch da so weit führend ist? Weil das ist ja eigentlich attraktiv für eine Stadt zu sagen oder für einen Park zu sagen, wir haben weltweit die größte Sammlung. Gibt es da andere Parks, die Ihnen auf den Fersen sind sozusagen?
Sagen wir so, wir haben im letzten Jahr eigentlich unseren ärgsten Verfolger überholt. Ah. Wir haben uns bis 2022 quasi mal als zweitgrößte Sammlung der Welt bezeichnet. Nach Windsor Great Park.
Das habe ich nicht gelesen.
Letztendlich hat noch nie jemand auf der ganzen Welt mal die einzelnen Sammlungen tatsächlich durchnummeriert und gezählt, wie viele Arten, wie viele Sorten hat jede Sammlung. Bei uns weiß ich es ziemlich genau, weil ich selber mal gezählt habe.
Das wurde mal richtig erfasst.
Ist ein Teil meiner Aufgabe. Mhm. Ich kuratiere eben halt eine riesige Lebenssammlung von Pflanzen. Mhm. Und da müssen Sie natürlich wissen, wie jeder Museumsdirektor auch, Sie wollen schon wissen, welche Gemälde oder Kunstwerke man hat. Also ein Inventar muss man letztendlich haben. Und der Kollege, der in Großbritannien, der bis dato vermeintlich die größte Sammlung hatte, der hatte im Januar 2023 eine Online-Veranstaltung gemacht, einen Vortrag gegeben und hatte dabei auch eben halt seine Zahlen an die Wand geworfen, nämlich wie viel Arten, Rhododendron-Arten, also das, was in freier Natur auf vier Kontinenten wächst, hat man dort in Windsor in den verschiedenen Anlagen und wie viel Züchtungen, wie viele Sorten hat man dort. Und da habe ich ganz schnell mal zusammengezählt und gemerkt, wir haben allein bei den Sorten ungefähr einen Vorsprung von 1000 Kultivaren. Und das ist so viel, dass er uns auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht einholen wird. Und daraufhin habe ich dann einfach gesagt, so, jetzt sind wir nicht mehr die Zweitgrößte. Wir sind ganz offensichtlich noch ein Stück vor den Briten.
Aber was haben denn die Briten dazu gesagt?
Ich glaube, die interessieren sich gar nicht dafür, was bei uns letztendlich wächst. Also die sind
eine
Welt für sich.
Das kann gut sein, was ja auch schon sympathisch ist, irgendwie jetzt, wo sie nicht mehr zur EU gehören. Aber wenn man damit wirbt, dass man die weltweit größte Sammlung hat, dann kann man ja sagen, das eigentlich stimmt das halt nicht.
Doch, wir haben ja, also wir haben...
Nee, ich meine Sie, aber ich meine die Briten nicht. Haben die das gar nicht?
Nein, die registrieren es erstmal gar nicht, weil sie nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Das muss man leider Gottes mal so feststellen. Das ist tatsächlich so.
Ich habe gesagt, sie hätten Ihnen gemeldet. Schöne Grüße aus Bremen.
Ach, schöne Grüße, wir haben euch übrigens überholt. Ja, theoretisch könnte ich es machen. Muss man schauen.
Also falls Sie es machen, dann sagen Sie uns mal, was Sie geantwortet haben.
Ja.
Weil so ein bisschen Ehrgeiz hat man ja wahrscheinlich, weil wer sammelt, es würde mich wundern, wenn das jemand ist, der nicht privat sammelt, dann will man ja schon, sonst würde man in der Natur des Sammelns liegt ja irgendwie eine bestimmte Größe haben zu wollen. Ne? Sind wir denn im Guinness-Buch, also wir als Bremer, dann im Guinness-Buch der Rekorde?
Nee, das haben wir noch nicht irgendwie angestrebt.
Könnte man.
Wir sind erstmal dabei, beziehungsweise wir haben erstmal unsere eigenen Werbemöglichkeiten, die wir haben, die Schilder, die Flyer, die Webseite, die haben wir auf den neuesten Stand gebracht. Vielleicht wird dadurch ja auch irgendeine Sammlung in der Welt, ich weiß zwar nicht welche, dann angehalten, uns nochmal herauszufordern. Schauen wir mal.
Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, Sie haben die ganze Welt bereist, kann man so sagen, und sich andere Rhododendren angeguckt. Sie waren auf allen Kontinenten, in Asien, Amerika, also auf allen vier Kontinenten. Ja,
Australien fehlt noch, man zählt Neuseeland nochmal da unten zu der Ecke.
Okay, wir sind da mal großzügig. Und da halten Sie auch Vorträge drüber und so. Wo sind denn da die Unterschiede? Ist es gut, ein Rhodo in Deutschland zu sein oder wäre man lieber ein Rhodo in Asien?
Oh, ich glaube, am Naturstandort erstmal zu sein, ist für jeden Rhodo logischerweise, für jeden Rhododendron am besten, weil da ist er in seiner Heimat. Wenn man das von der gärtnerischen Seite aus betrachten würde, gibt es ein paar Regionen in der Welt, die wirklich hervorstechen, weil sie unwahrscheinlich gute Kulturbedingungen bieten. Da gehört Neuseeland, die Südinsel und dort vor allen Dingen die Ostküste dazu. Da gehört der pazifische Nordwesten in den USA dazu. Hervorragende Bedingungen dort. Aber dann auch eben halt solche Ecken wie der Westen von Schottland, der Westen von Irland, Cornwall, aber in Grenzen auch Nordwestdeutschland. Das sind so die klimatisch wirklich super gut geeigneten, für die Gartenkultur gut geeigneten Gebiete.
Das heißt, wenn Sie nach Schottland gereist sind, in den Westen, dann haben Sie gesehen, wie unglaublich schön der da wächst.
Ja.
Oder in unterschiedlichen Ausprägungen. Was ist das, wo das Herz eines, der Rhododendren gut kennt und auch liebt, höher schlägt? Die Größe oder?
Es ist, ja, also sicherlich, wenn man gerade, wenn man in Großbritannien unterwegs ist, wenn man auch in Irland unterwegs ist und in den Gärten unterwegs ist, wo die Pflanzen schon seit fast 200 Jahren kultiviert werden und sie stehen dort vor Exemplaren, die dieses Alter haben. Also richtig große, mächtige.
Überlebensgroß sind die dann, ne?
Die sind 14, 15, 20 Meter hoch zum Teil. Also
das habe ich wirklich noch nie gesehen.
Das ist schon phänomenal. Sie stehen vor Stämmen, wo sie sagen, das ist ein Rhododendron. Meine Güte, das ist ein Baum tatsächlich. Denn. Und allein diese Mächtigkeit. Dann ist es natürlich wirklich auch die Farbenpracht, die damit verbunden ist. Aber dadurch, dass die Pflanzen ja 12 Monate im Jahr im Garten stehen, interessieren mich persönlich auch natürlich dann die anderen Details wie Blattwerk. Gerade bei den immergrünen Arten ist es natürlich so, 12 Monate im Jahr haben sie dieses Blattwerk. Mhm. Und je schöner das Blatt ist, desto attraktiver ist die Pflanze. Es gibt relativ langweilige Blätter und dann gibt es eben halt wunderbar geformte, besonders gestaltete oder mit unterschiedlichen Farben versehene Blätter.
Das wusste ich auch nicht. Ja.
Und das ist natürlich das, wo es nachher in die Details geht, aber was natürlich dann die einzelnen Sammler auch besonders anfixt, weil da unterscheidet sich nachher Spreu vom Weizen.
Haben Sie da immer was mitgebracht von Ihren Reisen? Kann man da ein Blatt abschneiden und das dann anders geht?
Also das Importieren von Pflanzen aus anderen Ländern ist mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden, beziehungsweise aufgrund von phytosanitären oder anderen Regularien sowieso fast schon unmöglich gemacht worden. Wir profitieren davon, dass wir in einem Verbund von botanischen Gärten weltweit aktiv sind und dort untereinander Samen auch tatsächlich austauschen können. Wir bekommen durchaus auch aus den Naturstandortgebieten, ob das China ist oder ob das Indien ist oder vor allen Dingen jetzt Nordamerika auch noch, kriegen wir immer wieder auch mal von Institutionen dort, von botanischen Gärten, Universitäten etc. pp. Auch Material zugesendet. Insofern ist das der Weg, wie das eben halt bei uns kommt. Und ansonsten können Sie auf dem freien Markt natürlich Pflanzen auch tatsächlich käuflich erwerben. Das machen wir gelegentlich auch. Wenn es irgendwo was Besonderes gibt, dann wird dann auch mal ein bisschen was zugekauft.
Einfach um den Besuchern diese ganze Pracht oder auch als Forschungsgründe?
Nö, ja, vor allen Dingen Vielfalt. Da kommt das Sammlerherz durchaus schon mal durch. Weil wenn da so bestimmte seltene Sachen sind, wo man sagt, boah, die hätte ich gern mal. Und wenn die mal groß wird, so in 2, 3 Gartenleitergenerationen, dann steht man vor einem phänomenalen Baum.
Ja.
Den sonst der von.
In 2, 3 Gartenleiter-Generationen, das heißt, die selber erleben das gar nicht, sondern das ist schon für die Zukunft angelegt.
Wenn Sie überlegen, dass wir manche, wir ziehen die meisten Pflanzen letztendlich aus Samen heran. Die Samen sind winzig. Mhm. Sie kriegen 10.000 Samen in einen Fingerhut rein. Mhm. Also so klein sind diese Samen. Und bevor Sie aus diesem kleinen Samen eine Pflanze produziert haben, die ohne dass sie aus dem Park entwendet wird, rauspflanzen können. Mm. Da können schon mal 10 Jahre vergehen. Mm. Bevor diese dann so hoch gewachsen ist, dass sie ihre ganze Pracht, wie man sie vielleicht von Naturstandort her kennt, im Himalaya oder in den chinesischen Bergen, dann können noch mal 20, 30 Jahre vergehen. Wir profitieren ja auch bei unseren Besuchen heute in den alten Landschaftsparks, die wir in Deutschland haben, oder in den großen Parks in Cornwall, in Schottland, in Irland. Wir stehen dort vor riesigen Bäumen. Die sind 200 Jahre, 150 Jahre alt. Wir profitieren heute von dem, was eben halt Generationen vor uns gepflanzt haben.
Das ist schon nachhaltig auch schon immer gewesen, ne? Also jeder Park, der angelegt worden ist, wurde natürlich auch für die Nachfahren angelegt, ne?
Und da muss man eben halt auch tatsächlich einen langen Atem haben. Und es wird immer in Dekaden gerechnet. Also mal eben fürs nächste Jahr, dann machen Sie eine kleine Blumenschau. Wenn Sie aber dann eben halt tatsächlich langfristig etwas anlegen wollen, das gilt für den Bürgerpark genauso wie für jeden anderen Park in Bremen und natürlich auch für den Rhodopark, da müssen Sie immer auch langfristig denken bei dem, was Sie anpflanzen. Weil das wird erst in der Form sichtbar werden, wie man sich das mal vorgestellt hat, wenn das ein oder andere Jahrzehnt vergangen ist.
Ich habe gesehen in einem Portal, das heißt Campus Botanicus, das fand ich ganz interessant, dass da so Gründerinnen tatsächlich geschafft haben, glaube ich, über die Pandemie, so eine Art von Fortbildungszentrum, was aber nur online funktioniert. Man kann da 15 € bezahlen, dann kann man einen Vortrag hören und da waren sie im April auch und haben einen Vortrag gehalten.
Genau.
Ich finde das so lustig, weil die sind auch ausgezeichnet worden, dass da 3 Damen, die nicht zusammen wohnen, also in ganz unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Alters, so eine Geschäftsidee haben und als Gründerin da so durch mich stand. Das hat mich echt beeindruckt. Das ist eine lustige Geschichte, das hat mit Bremen jetzt gar nichts zu tun. Auf jeden Fall, da hieß es, keine andere Gehölzgruppe wäre so faszinierend und vielfältig einsetzbar wie Rhododendron. Ist das so? Wieso ist keine andere Gehölzgruppe so faszinierend wie Rhododendron?
Gehölzgruppe sind ja erstmal alles das, was mit holzigem Gewerk ausgestanden ist. Also Bäume, Gewerk, Sträucher. Ja. Eine Rose gehört genauso zu den Gehölzen wie eben halt auch der Rhododendron oder eben halt eine Eiche.
Oder der Flieder.
Oder der Flieder oder ein Ahorn, wie auch immer. Und weltweit gesehen gibt es eben halt unter den Gehölzen nur wenige, die tausend und mehr Arten zu einer Gattung zählen. Und da gehört die Gattung Rhododendron mit dazu. Und dadurch, dass sie eben halt weit über 1000 Arten auf 4 verschiedenen Kontinenten hat und gleichzeitig sowohl auf 0 Höhenmeter bis auf 5000 Meter Höhe wächst. Sie wächst an den Küsten Grönlands, aber eben halt auch auf einer tropischen Insel wie Borneo oder Neuguinea, haben sie eine unwahrscheinliche Vielfalt im Aussehen, in der Größe, in der Blattgröße, in der Blütenfarbe, in der Blütenform. Da können sie sich austoben, da sehen Sie 2 Zentimeter hohe Pflanzen, aber Sie sehen auch 30 Meter hohe Bäume. Und diese gigantomanische Vielfalt ist so dermaßen, die Briten würden jetzt sagen, oder die Amerikaner, mind-blowing. Also das haut einen wirklich um. Und das ist extrem faszinierend. Und das geht mir heute noch so. Ich gehe in den Garten, gucke durch und sage, kenne ich. Oh, was ist das? Kenne ich nicht. Ja. Das kann eine neue Züchtung sein, aber es kann eben halt auch eine neue Art sein. Und wir erleben bis heute noch immer wieder Überraschungen, was in freier Natur noch entdeckt wird. Man könnte ja meinen, es ist alles schon mal irgendwo abgelaufen worden. Es ist alles irgendwo entdeckt worden. Aber nein, wir entdecken heute noch auf Inseln wie zum Beispiel Neuguinea, aber auch in Nordamerika, in den Appalachen oder eben halt in den chinesischen Provinzen Yunnan, Sichuan, wo auch immer, werden immer wieder noch neue Arten entdeckt.
Interessant.
Und das ist überaus spannend.
Vor allen Dingen interessant ist, wenn es natürliche Arten sind und keine Züchtung.
Ja, alles, was in freier Natur dort wächst, sind ja tatsächlich eben halt durch die Entwicklung, die man eben halt dort in der freien Landschaft hat, entstandene Arten.
Ja, weil bei Züchtungen, da frage ich mich immer, also ich habe mit Züchten nichts zu tun, aber bei Rosenzüchten habe ich natürlich immer dieses Klischee im Kopf. Irgendjemand sieht eine Rose und denkt, ganz schön, aber ich hätte sie gerne in Pink und fängt dann an, selber zu züchten. Oder man macht so Quatsch wie blaue Blumen züchten.
Ja, zum Beispiel, ja.
Für meine Begriffe unnatürlich ist, es gibt ja blaue Blüten, aber nicht so dunkelblau. Man lässt die ja dann auch irgendwie dunkles, also farbiges Wasser irgendwie ein. Kann ja jeder schön finden. Ich finde es irgendwie merkwürdig. Aber das mit diesem, oder Rosen ohne Dorn zu züchten, natürlich ist das besser, wenn man sich nicht wehtun kann. Aber irgendwie auch komisch, weil zu Rosen gehören nochmal Dornen. Ist das bei den Rhododendren auch so, dass jemand halt denkt, ach, das könnte ja auch ganz schön aussehen, wenn ich A und B zusammentue? Oder hat das Züchten dann doch schon, zum Beispiel gegen klimaresistente Rhododendren zu züchten, das macht ja wirklich Sinn. Da werden wir gleich noch zu kommen. Wir kommen gleich noch zum Ernst der Lage. Dann reden wir über Finanzen, Klimawandel und Fachkräftemangel. Ja. Ist das so oder was?
Es kommt darauf an, wen Sie als Züchter tatsächlich ansprechen.
Oder will man sich selbst verewigen und mit seinem eigenen Namen dann einen...
Das kommt durchaus vor.
Gibt es einen Rhododendron Schipkerius oder sowas ähnliches?
Nein. Okay. Also das ist bislang mir noch nicht irgendwie bekannt geworden. Das muss auch nicht. Also das
wäre aber denkbar und möglich wahrscheinlich, dass Sie das machen könnten, oder?
Theoretisch wäre das möglich, aber ich sag mal, in meiner Lebenszeit habe ich das eigentlich nicht vor, dass ich das...
Nein, da habe ich keine Ambition.
Aber es wird natürlich häufig gemacht, wenn man Rhododendren züchtet, dass dort manche Ergebnisse dann auch nach verschiedenen Personen benannt werden. Das hat man früher traditionell auch bei der Benennung von Arten gemacht, dass viele neu entdeckte Arten, also von Westlern neu entdeckte Arten, zum Beispiel im Himalaya in China, wurden nach Freunden benannt, die sie finanziell zum Beispiel bei der Reise unterstützt haben. Das macht man heute nicht mehr. Nein. Heute ist man dann doch schon eher politisch korrekter und versucht dann entweder die Regionen, wo die Pflanzen gesammelt wurden, zu beehren oder Personen vor Ort, die tatsächlich sich meinetwegen um den Schutz eines Gebietes gekümmert haben, damit zu ehren. So, und bei den Züchtungen ist es so, das ist die Sache des Züchters, dann einen entsprechenden Namen zu vergeben. Und so kann er natürlich seine Schwiegermutter genauso bedenken mit einem Namen, wie auch seine Tochter, seine Kinder. Oder wie eben halt professionelle Züchter das auch machen. Die machen das ganz spezifisch auch mit einer Namensgebung, um letztendlich auch ein Geschäft daraus zu machen.
Wollte ich fragen. Also ja. man will ja seine Züchtung, muss man dann wahrscheinlich irgendwo registrieren lassen, oder?
Man kann sie registrieren lassen, man muss sie nicht.
Also wenn ich privat züchte, wieso sollte ich, wenn ich dann zu Ihnen gehe und sage, guck mal, ich habe eine Züchtung, willst du die nicht auch haben für den Park? Warum sollten Sie dann ja sagen? Ne?
Naja, sie müsste schon etwas Neues, Besonderes, anderes darstellen das gegenüber dem, was wir haben. Das ist nicht ganz so einfach. Allerdings gibt es bei den Farbmöglichkeiten innerhalb der Gattung Rhododendron doch noch viel, viel Spielraum. Man merkt das, wenn man sich die Züchtung anschaut, die vor ungefähr 200 Jahren als erstes entstanden sind und die heutigen, da liegen schon Welten dazwischen, weil natürlich auch die Züchtung von Pflanzen ist gewissen Moden unterworfen. Und das war eben halt Anfang des 19. Jahrhunderts, war das vielleicht einfach nur eine große Blüte, einfarbig. Heute brauchen sie eine schöne, stabile, kompakte Blüte. Und wenn die auch noch vier Farben gleichzeitig hat in einer Mischung, dann ist das möglicherweise der Zeitgeist. Ja, ja. Ob man das mag, ist eine komplett andere Frage.
Aber das sieht man ja sogar im Blumenladen, ne? Wenn Tulpen zweifarbig sind und gefüllt und weiß der Kuckuck, was es da inzwischen alles gibt.
Ne? Es waren früher Spekulationsobjekte. Je bunter und verrückter die Tulpe, desto mehr wurde Geld dafür
bezahlt. Ja, ja. Also interessant, auf jeden Fall. Und dann gibt es mal Züchtungen, auf die Sie irgendwie stoßen. Sie haben ja auch Fachmagazine ohne Ende. Es gibt ja auch den botanischen Verband, der auch in Bremen ansässig ist. Nicht von ungefähr.
Sie meinen die Deutsche Rhododendron-Gesellschaft?
Genau, Deutsche Rhododendron. Da wird es ja auch einen Austausch geben. Genau. Auf jeden Fall gibt es irgendwann irgendwelche Züchtungen, die dann bei Ihnen auf Interesse stoßen, wo Sie dann sagen, die Samen hätte ich gerne und die züchten, ziehen wir groß und dann versuchen wir, die unterzubringen.
Ja, in diesem Fall gucken wir tatsächlich nach richtigen Pflanzen. Wir fangen nicht mehr mit Samen an, sondern wir nehmen von einer Züchtung tatsächlich dann einen Steckling. Den kriegen wir in der Regel als Bremer Rhododendron-Park von den deutschen Züchtern, kriegen wir alles.
Weil die natürlich auch gerne da repräsentiert sein.
Wir sind eine Präsentationsfläche. Ja. Wir haben einen Neuheitengarten, wo immer alle paar Jahre regelmäßig die neuesten Züchtungen, die aus deutschen Landen stammen, dann auch gezeigt werden. Das bekommen wir alles so zugeschickt. Denn die Grundidee des Rhododendron-Parks in Bremen war ja auch, ein Schau- und Sichtungsgarten zu sein. Von Anfang an ging es darum, eben halt vieles zu sammeln, zu sichten, zu schauen, was ist gut für unsere Region, was ist winterhart, was ist nicht winterhart, was blüht schön, was blüht früh, spät, wann auch immer. Und das ist bis heute so geblieben, dass wir immer wieder auch durch Züchtungs- oder durch Sichtungsarbeiten für das Bundessortenamt oder eben halt über Züchter, die uns ihre neuesten Sorten geben, einfach einen Input haben an Neuheiten. Und da gucken wir natürlich auch schon, ist das gut? Ist das winterhart bei uns? Ist das irgendwas Neues? Und wenn es was Neues ist, was Schönes, dann kommt es auch in den Park. Manches fliegt dann irgendwann mal raus, weil es vielleicht auch nicht überlebt hat oder weil es einfach nicht so dolle war und ich dann auch angesichts vom Platzmangel irgendwann mal entscheiden muss, nehmen wir sie nicht.
Ja, klar.
Ne? Und solche Sachen.
Die Züchter werden gerne da repräsentiert in dem Garten. Die meisten Besucher, also es gibt natürlich welche, die kommen und die selber Gärtner sind und großes Interesse haben, aber viele freuen sich ja einfach auch nur an den Blüten. Was würden Sie denn jemandem, der Rhododendron hat, als den Tipp mitgeben, wie er seine Rhododendron am besten pflegt? Kann man da was Allgemeines sagen?
Haben wir noch mal eine Stunde Zeit?
Ach so kompliziert
ist es. Nee, es ist nicht kompliziert, aber man muss eben halt so ein paar Basisdinge
machen. Ja, sagen Sie mal.
Und das Allerwichtigste. Ja. Wenn am Ende dieses Podcasts eins hängen bleibt, dann wäre das eigentlich die Aussage, Rhododendron brauchen einen gut durchlüfteten, drehenfähigen Boden.
Ein was
Punkt. Ein gut drehenfähigen. Das Wasser, was runterkommt. Drainage.
Ah ja, muss versickern.
Das muss ablaufen können.
Die dürfen nicht mit den Füßen im Wasser rumstehen.
Die dürfen nicht im staunassen Untergrund sitzen. Überlegen Sie sich mal, im Himalaya, an den Bergen, wachsen diese Pflanzen in der Regel an den Hängen. Alles, was am Wasser runterkommt, fließt der Schwerkraft folgend an den Wurzeln vorbei und nach unten. Und jetzt sind Sie hier im norddeutschen Flachland. Sie haben eventuell einen schweren Boden, lehmig, tonigen Boden. Das Wasser kommt runter, bleibt stehen. Ihre Pflanze steht mit den Wurzeln die ganze Zeit im Wasser. Nicht gut. Ist eigentlich,
die wird eingehen.
Die wird möglicherweise eingehen, Pilz bekommen, was auch immer. Und egal, was man macht, das muss man beherzigen, dass man die Pflanzen immer nach oben an die Luft bringt. Also oben auf den Boden packt, mit entsprechendem Substrat, sauer.
Wird das denn viel falsch gemacht?
Unwahrscheinlich viel.
Interessant, weil wenn ich mir überlege, ich hätte einen Gartenkaffee und einen Rhododendron, dann würde ich doch fragen, wo darf ich den hinpflanzen? Darf der in der prallen Sonne stehen? Muss der in Schatten oder sonst
irgendwas? Ja, wenn jeder sich diese Fragen vorher stellen würde und nicht einfach nur machen würde, dann wäre ja schon viel gewonnen. Ne? Ja. Aber das ist tatsächlich so, dass ungeeignete Standorte ausgesucht werden, auch gerade wenn es um das Thema Überhitzung in der Stadt, Klimawandel etc. pp. Geht, dann sollte man eine solche Pflanze, die eigentlich eher aus einem halbschattigen Ambiente kommt, nicht unbedingt in die pralle Sonne setzen. Mhm. Die gehört dann eher in einen Bereich, wo am Nachmittag, spätestens ab der Mittagszeit, durch Bäume, durch Gebäude, einfach ein Schattenwurf
da. Das heißt, wenn wir durch die Stadt gehen würden, dann könnten Sie mir zeigen, da steht er falsch, da steht er falsch und der wird bald eingehen. Ja, schade, ein bisschen schade, ne? Deswegen, für die Pflanze und für die Leute, die das Geld aus dem
Fenster. Wenn Sie einmal bei uns durch den Rhodopark wandeln, dann werden Sie ja sehen, dass wir eigentlich fast komplett im Halbschatten kultivieren. Die Sonne wandert über den Busch. Mhm. Morgens kriegt sie 2 Stunden Sonne ab, dann steht sie wieder eine ganze Zeit lang im Schatten eines Baumes und am Abend kriegt sie vielleicht mal wieder 1 Stunde Sonne. Und gerade dieser Wechsel des Lichtes ist unwahrscheinlich wichtig, um eben halt eine Überhitzung gerade in den Sommermonaten dann entsprechend zu verhindern.
Welche Frage kriegen Sie denn am meisten gestellt von Leuten, wo Sie zum Beispiel Vorträge halten?
Ach, in der Regel immer nach irgendwelchen schwarzen Knospen, die an Rhododendron-Pflanzen auftauchen oder nach den Tierchen, die immer von Blatt zu Blatt hüpfen und ähnliches. Das sind so die üblichen Fragen.
Leute, die mit Schädlingen zu kämpfen haben.
Die dann irgendwie mit Schädlingen und dann wissen möchten, was man dagegen machen kann.
So, jetzt kommen wir gleich zum Ernst des Lebens. Ich habe ja schon gesagt, privat erfährt man wenig von Ihnen. Eins habe ich erfahren, wenn es überhaupt stimmt, Sie sind Mitglied im Achimer Golfclub.
Ja, das stimmt.
Sie spielen auch Golf?
Ja, ich spiele auch Golf.
Ah ja, sehen Sie mal.
Ja, das ist, jeder braucht irgendwie etwas als Pendant oder als Gegenpol zur Arbeit. Und da ist das Golfspielen eine unwahrscheinlich entschleunigende, für den Kopf beruhigende Arbeit.
Obwohl Sie da auch draußen rumstiefeln im Grünen.
Sie gehen spazieren, Sie machen ein bisschen Sport, Sie sind an der frischen Luft.
Ach, das sind Sie doch sowieso. Ich meine, Sie sitzen auch viel im Büro, kann ich mir schon vorstellen.
Aber das ist wie immer eine
wahrscheinlich ist Ihr Anteil doch größer, unterwegs zu sein und selber auch noch. Wahrscheinlich lassen Sie sich ja auch nicht nehmen, selber mal zu graben oder sowas oder was
abzuschauen. Also ich bin so häufig, es geht irgendwie nur draußen, aber das meiste ist natürlich tatsächlich Schreibtischarbeit.
Also ein Pendant, also sozusagen das Gegenstück zu dem, was Sie machen, wäre ja was irgendwo, wo Sie überhaupt nicht an der frischen Luft sind. Mir fällt gerade gar nichts ein, mit so einem Rennwagen über so eine Piste zu jagen oder so. Das ist ja das Gegengewicht zu dem, was Sie machen.
Nee, aber da ist es tatsächlich so, es geht darum, den Kopf frei zu bekommen. Ja. Und da ist natürlich dann eine solche Ballsportart, wo es nur um mich, den Ball und das Ziel geht.
Und den Wind vielleicht.
Ne? Ja, das kommt ja alles hinzu. Ja. Ne? Oder die Grashöhe oder was auch immer. Das ist eine sehr entschleunigende Geschichte.
Was haben Sie denn für ein Handicap?
Oh, leider Gottes runtergerutscht auf 16,1.
Und wo waren Sie mal?
11,5.
Wie kam es? Keine Zeit?
Schlecht gespielt.
Ich dachte, keine Zeit zum Üben.
Nein, schlecht gespielt.
Ah ja, verstehe. Was, haben Sie noch was anderes, was Sie machen zum Ausgleich? Außer Golf spielen?
Das ist eigentlich so das Hauptding. Ich habe selber noch einen eigenen Garten.
Mit Rhododendren?
Ja, einigen, aber auch vielen Stauden und anderen Gehölzen. Und wir reisen relativ gerne, meine Frau und ich. Und wenn unsere Tochter mit kann, dann natürlich auch gerne zu dritt.
Und da geht es auch nicht immer nur um Pflanzen, sondern das sind Ziele, die damit überhaupt nichts zu tun haben.
Da gehen wir gelegentlich mal in einen botanischen Garten. Aber das sind dann nicht die Zielregionen, wo es möglichst viele botanische Gärten gibt.
So, jetzt kommen wir noch zu den schwierigeren oder zu den Themen, mit denen Sie sich auch beschäftigen. Wollen wir mit dem Schlimmsten anfangen? Ich weiß gar nicht, was das Schlimmste ist. Es gibt 3 Themen, die Sie beschäftigen. Finanzierung, denke ich mal. Obwohl ich finde, Sie stehen, wenn ich das beurteilen kann, ganz gut da. Allerdings werden ja die Aufwendungen auch höher, schätze ich mal, durch Klimawandel und so weiter. Das Zweite ist Personalmangel. Das wird Sie wahrscheinlich akut sehr drücken, weil Sie würden gerne 25 Gärtner beschäftigen, haben aber nur 20. Und das dritte Thema ist eben der Klimawandel, den Rhododendron-Park darauf umzusetzen. Damit sind Sie natürlich nicht alleine, beschäftigt alle Parks weltweit wahrscheinlich. Fachkräftemangel beschäftigt leider sehr viele, zumindest deutsche Einrichtungen, egal welche Art. Der Journalismus ist davon auch nicht befreit. Und kommen wir vielleicht zuerst zur Finanzierung. Man denkt ja, also der Rhododendronpark wird schon bedacht, und zwar durch die Bürgerpark-Tombola, die ja nicht nur für den Bürgerpark da ist, und dadurch, dass Mitarbeiter, städtische Mitarbeiter im Park arbeiten. Darüber ist viel berichtet worden, dass es hinten und vorne nicht reicht, sozusagen der Arbeitsaufwand, weil der größte Teil ist auch privat, was, glaube ich, viele nicht wissen. Der Bürgerpark wird ja nun komplett privat finanziert, aber das Stiftungskapital von 30 Millionen Euro sorgt dafür, dass der Bürgerpark, ich glaube, 2 Millionen Euro im Jahr brauchen sie, da daraus im größten Teil finanziert wird.
Die Stadt hat damals, als die Idee kam, eine Stiftung zu gründen, letztendlich 20 Millionen Euro Schulden aufgenommen, die sie auch noch bis 2033 nach meinem Kenntnisstand abbezahlen muss. Dazu kam 10 Millionen privates Geld von einem sehr lieben Bremer Kaufmann, der leider im letzten Jahr verstorben ist.
Und, ach, dann weiß ich, wer das war.
Ja.
Ah, ja. Ja, erstaunlich. So, und,
diese 30 Millionen Euro Stiftungskapital sind letztendlich der Grundstock, mit dem wir als Stiftung versuchen, Erträge zu erwirtschaften. Und das machen wir letztendlich seit 2008. Vor der Stiftungsgründung wurde das Geld schon angelegt. Und das funktionierte eben halt viele Jahre ganz gut, weil wir das Geld noch vor der Finanzkrise höherprozentig angelegt haben. Seit einigen Jahren ist das allerdings nicht mehr der Fall, weil sie können nicht auf, wir haben immer so 10-Jahres-Papiere vor allen Dingen gehabt, die gut verzinst angelegt worden waren. Und als die 2018 dann halt wieder kam, wurde es finanziell deutlich schwieriger.
Das geht auch allen Stiftungen so.
Das geht allen Stiftungen so. Schwierigkeiten haben, und natürlich, man muss auch bedenken, 30 Millionen Euro Stiftungskapital hört sich eine Menge an, aber bei uns schlägt natürlich auch Inflation zu. Das Geld wird letztendlich weniger wert. Es ist deutlich schwieriger, heute eben halt entsprechend genügend Erträge aus diesen 30 Millionen zu erwirtschaften, damit wir im Jahr, wie die von Ihnen genannten, roundabout 2 Millionen Euro, die wir brauchen, bekommen. Wir brauchen aber diese 2 Millionen Euro jedes Jahr, und das seit 2009 unverändert. Das heißt, alles, was teurer geworden ist, haben wir in der Zwischenzeit durch Einsparung beim Personal, durch Technisierung und durch andere, ja, Ideen versucht einzusparen. Aber irgendwann ist auch mal Ende der Fahnenstange erreicht, womit wir beim Personal sind. Sie können nicht unendlich runterschrauben, um 44 von 46 Hektar Rhododendron-Park ausreichend gut zu pflegen, sondern dafür brauchen Sie einfach helfende Hände.
Und die Ich habe gedacht, diese 5 Gärtner fehlen also wegen Einsparung, nicht etwa, weil Sie nicht das Fachpersonal
fehlen. Also die Gärtner, also meine Wunschgröße sind 25 Gärtner. Wir haben im Moment aktuell 18 aktive Gärtner. Ja, sind leider wieder 2 weniger geworden. Wir versuchen das auszugleichen, indem wir eben halt auch mittlerweile 4 mit Freiwilligen arbeiten, die uns ein paar Stunden in der Woche helfen. Und mit auch wahrscheinlich mittlerweile mit Saisonarbeitskräften und Ähnlichem. Aber sie brauchen für die Pflege einer solchen Anlage fachlich ausgebildetes Personal. Es geht hier nicht nur um Haken oder Laubfegen oder Pusten oder Ähnliches, sondern wir pflegen eine einheimische Flora mit 1000 verschiedenen Arten aus Bremen und Niedersachsen. Wir haben eine Medizinalpflanzenabteilung, wir haben eine biologische Abteilung. Wir haben Schaugewächshausanlagen, 6.500 Quadratmeter unter Glas, wo verschiedenste Kulturen stehen. Die können Sie nicht Pi mal Daumen mal irgendwie so pflegen, sondern weil wir immer als Botanischer Garten eine enorme pflanzliche Vielfalt zeigen und als Rhododendron-Park dazu noch diese gigantomanische Vielfalt an verschiedenen Arten und Sorten aus der Gattung Rhododendron, brauchen Sie auch unterschiedliche Kenntnisse. Und die müssen teilweise über Jahre erlernt werden. Das heißt, wir haben in einigen Bereichen echte Spezialisten auch arbeiten, die nicht eins zu eins austauschbar sind. Und in dem Moment, wo jemand altersbedingt ausscheidet oder wo er sagt, ich gehe jetzt noch mal irgendwo anders hin, geht natürlich auch Know-how flöten. Ja. Und das können Sie gar nicht so schnell aufarbeiten. Deswegen ist Fachkräftemangel bei uns im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiges Fachkräfteproblem. Weil helfende Hände sind das eine, aber Menschen, die eben halt auch wissen, wie sie welche Pflanze wie, zu welchem Zeitpunkt zu pflegen haben, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Ich wusste jedenfalls nicht, dass die Stadt, was ja schon richtig ist, mit 20 Millionen sich sozusagen da verabschiedet hat, aus der komplett auch. Das heißt, wenn Sie zum Senat gingen und sagen würden oder zu der zuständigen Senatorin sagen würden, wir brauchen Geld, wir schaffen es nicht mehr.
Also im Moment ist es halt, die Stadt hat sich dahingehend verabschiedet, dass sie im Prinzip das Gelände der Stiftung Bremer Rhododendron Park übertragen hat und gesagt hat, hier, mit dem Geld seid ihr jetzt auf eigenen Füßen, da müsst ihr mit klarkommen. Auf der anderen Seite ist die Stadt nach wie vor bei uns noch als Stiftungsrat vertreten, der jeweilige Umweltsenator. Die jeweilige Umweltsenatorin ist auch immer bei uns. Frau Moosdorf ist dann auch immer, sind dann jeweils die einer der beiden Stiftungsräte. Der andere Stiftungsrat kommt von der privaten Seite. Und das sind letztendlich unsere Ansprechpartner, wo wir dann hingehen müssen, zu sagen, so nach dem Motto, jo, reicht leider nicht. Wir haben ein Minus produziert. Wie können wir damit mit diesem Problem umgehen? Und dann aber auch beide in der Tat auch in den letzten Jahren immer wieder tätig geworden. Das muss ich auch Frau Schäfer als Vorgängerin von Moosdorf hoch anrechnen. Sie hat sich wirklich auch gerade auch um uns als Stiftung gekümmert und hat auch immer da Probleme finanzieller Natur lösen können.
Haben Sie denn jetzt im Moment Probleme finanzieller Natur?
Die haben Sie automatisch, wenn Sie sich einmal die Zinslage und die Ertragslage angucken und wenn Sie sich die Inflation anschauen und natürlich die galoppierenden Preise bei Energie zum Beispiel. Wir haben, wie gesagt, auch eigene Gewächshausanlagen als Stiftung und wenn Sie die im Winter beheizen müssen, da freuen Sie sich über jedes Grad plus. Ja.
Wie viel Minus haben Sie denn, was ausgeglichen werden muss am Ende dieses Jahres?
Oh, das ist unterschiedlich.
So Pi mal Daumen?
Sechsstellig auf jeden Fall. Und das ist schon eine ordentliche Hausnummer, weil wir würden im Prinzip am liebsten das Minus natürlich auffangen, indem wir aus unserem Haus heraus auch noch selber in irgendeiner Form Erträge erwirtschaften.
Wollen Sie ja durch Veranstaltungen, ne?
Das ist zum Beispiel was durch Veranstaltungen oder eben halt, was wir stark versucht haben auszubauen, eben halt über die Aufforderung an die Besucher des Parks zu spenden. Wir sind ein eintrittspflichtiger Park und das muss man sich ehrlich gesagt auch auf der Zunge zergehen lassen, dass eine solche Einrichtung 46 Hektar, 365 Tage im Jahr, letztendlich eintrittspflichtig ist. Da würden Sie in vielen anderen Städten Deutschlands und erst recht Europas oder der Welt, würden Sie gerade zu Blütezeiten, wie bei uns im Heidemal, würden Sie einen Eintritt nehmen.
Gar keine Frage. Aber warum ist das? Haben Sie das damals unterstützt, als die CDU versucht hat, das zu forcieren?
Ich bin einer derjenigen gewesen, die diese Idee auch in die Tat umsetzen mussten. Ich bin ein großer Verfechter eines Eintritts, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Weil erst dadurch, wenn wir einen Wert hinterlegen, wird dieser auch als Wert wahrgenommen.
Ich finde das auch. Ich finde, also damals gab es ja sogar Zeiten, wo die auch die Anwohner, die natürlich genervt waren, obwohl, ich will jetzt nichts zu den Anwohnern der Markusallee sagen, aber man kriegt ja sowas eigentlich nicht geschenkt. Ich denke auch immer, die Leute, die am Bürgerpark wohnen, dass es selbstverständlich sein sollte, es sei denn, man muss jeden Euro umdrehen, das versteht ja jemand, selbstverständlich sein sollte, nicht zu sagen, oh, ich habe Glück, ich wohne in der Nähe, sondern seinen Beitrag zu leisten, als ob man seinen Vorgarten hat. Das finde ich auch, obwohl es gibt ja viele Spender, das muss man auch sagen, wahrscheinlich auch sehr viele aus der Umgebung.
Ne? Aus der Umgebung, aus dem Stadtteil und generell aus Bremen.
Aber ich finde das mit dem Eintritt auch, warum eigentlich nicht?
Der Punkt ist ja letztendlich, wir haben ungefähr 330.000 Besucher im Jahr. 190.000 davon kommen zwischen April und Mai während der Hauptblütezeit der Rhodos. Und wir wissen aus Postleitzahlenerhebungen, dass etwas mehr als die Hälfte unserer Besucher von auswärts kommen. Und das sind dann Besucher, die durchaus auch bei uns aufschlagen und sagen, sagen wir mal, müssen wir denn eigentlich nirgendwo mal einen Eintritt bezahlen? Ich denke, Bremen ist pleite, etc. Wir haben also durchaus einen Besucherpool, den man mit Fug und Recht einfach auch an diesem Unterfangen beteiligen könnte. Und wenn wir jemals irgendwann über Eintritt reden würden, dann könnte man natürlich auch noch eine Art Bremen-Karte oder sowas ähnliches machen, vermäßigten Eintritt in der Blütezeit. Es geht auch, wenn, dann immer nur um einen temporären Abschnitt. Wohlgemerkt nicht um 365 Tage im Jahr, sondern zur Hauptblütezeit, dass man dort diesen Fundus, den wir haben, auch in unserem Sinne für die Unterhaltung des Parks letztendlich dann auch nutzt, um Gelder zu generieren. Weil wenn Sie über die Erträge aus dem Stiftungskapital und über Spenden nicht mehr genügend Geld bekommen, kann ja nicht die Lösung sein, immer mehr noch Personal abzuschmelzen, weil irgendwann können wir den Park nicht mehr pflegen.
Zumal dieser Zustand, der ist ja hängt mit Arbeit zusammen. Also wenn man in der Blütezeit kommt und es ist alles so schön, da muss man ja die Arbeit dahinter sehen und die muss man dann halt auch würdigen. Allerdings, man könnte ja, ich weiß, Sie brauchen ja dafür viele Ehrenamtliche. Also erstmal ist hier erstmal ein Aufruf, Ihnen zu spenden. Also alle, die das hören, würden wir beide uns wünschen, dass Sie spenden. Das geht ganz einfach wahrscheinlich auch über die Homepage, ne?
Genau, wir haben verschiedene Spendenmöglichkeiten. Selbst wenn man bei uns im Park ist, kann man auch digital über QR-Code zum Beispiel direkt auf unsere Spendenplattform kommen.
Erstmal mal wieder besuchen, zweitens bitte eine Spende dalassen. Man könnte natürlich immer in der Hauptblütezeit an den Wochenenden mit Spendendosen durch die Gegend eiern, ne?
Ja.
Und das würde bestimmt auch einiges bringen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass jemand einfach sagt, nö, ich gucke mich hier so um. Haben Sie das schon mal gemacht?
Wir haben in der Vergangenheit, gerade in den letzten 2 Jahren, des Häufigeren, auch an besucherstarken Tagen, wo wir bis zu 8.000, 9.000 Besucher hatten, sind wir mit vielen Ehrenamtlichen, auch Beschäftigten unserer Stiftung unterwegs gewesen mit Spendenbüchsen. Das Resultat ist eher ernüchternd gewesen. Wenn der ein oder andere mal einen Fünfer oder einen Zehner reinsteckt, ist das super. Aber ich selber habe es erlebt, dass mir also ein Familienvater 33 Cent in die Büchse warf und sagte, Kleinvieh macht auch Mist. Oh Gott, und da muss ich ganz ehrlich sagen, mit Kleinvieh komme ich letztendlich nicht über die Runden, um die weltweit größte Rhododendron-Sammlung, die auf 46 Hektar steht, in dieser Qualität, letztendlich 365 Tage im Jahr zu unterhalten. Das funktioniert mit Kleingeld nicht. Ja. Das muss richtig dann auch Geld geben, weil es kostet alles. Ich muss das Personal bezahlen. Wir müssen die sämtlichen Dinge, die wir fürs tägliche Leben brauchen, ob das Energie ist, ob das Wasser ist, ob das Strom ist, ob das Dünger ist, das muss ja alles irgendwo bezahlt werden. Und es steckt einfach eine Unmenge auch an körperlicher Arbeit mit den Händen dahinter. Ja,
und viel Herzblut, glaube ich.
Und Herzblut ist das, was wir sicherlich alle zuhauf haben.
Ja, das glaube ich sofort.
Und Herzblut muss aber auch irgendwann belohnt werden. Wir kriegen super viele gute Kommentare auch von den Besuchern, die jedes Mal sagen, boah, was ist der Park, gut unterhalten, toll in Schuss. Der ist
sauber,
auch wirklich
der wird in Schuss. Auch schon allein solche Sachen, ne?
Ja. Am Ende wäre es natürlich gut, wenn alle dann auch entsprechend fair bezahlt werden und wenn wir genügend Leute hätten, um diese viele Arbeit auch auf genügend Schultern zu verteilen und nicht nur auf einige wenige, die dann auch bis an den Rand dessen, was machbar ist, dann auch arbeiten.
Ja, ja. Den Fachkräftemangel, hier nochmal sagen, ich meine, die Leute, die uns zuhören, da ist das nicht so, aber was man auch nicht machen sollte, Pflanzen ausgraben, worunter sie leiden.
Oh, da bitte ich doch sehr mal darum.
Passiert immer noch.
Ja,
ne?
Das passiert also, leider.
Da denkt auch, wie kommt man auf so eine Idee, Pflanzen zu klauen? Mit dem E-Roller da rumzurasen, ist auch so eine Sache, die verboten ist und nicht gemacht werden sollte, und seinen Müll selbst mitnehmen und nicht dann noch dafür sorgen, dass die wenigen Leute, die sie haben, auch noch Müll einsammeln müssen.
Ja, das müssen wir so oder so machen, aber das wäre natürlich schon hilfreich, wenn das Müllaufkommen weniger wäre. Ja, manche Dinge lassen sich auch nur schwerlich abstellen. Auch das Fahren mit Fahrrädern oder E-Bikes durch den Rhododendronpark und Botanischen Garten, was nicht erlaubt ist. Auch an dieser Stelle mal ganz deutlich, nein, es ist nicht erlaubt. Es gibt einen ausgewiesenen Fahrradweg durch den Park.
Das der können ist als Sie solcher aufgeben, gekennzeichnet. Das in Bremen durchzusetzen.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist schwierig.
Also, und was kann man machen, was den Fachkräftemangel betrifft? Also,
wir bilden selber aus.
Ja. Gibt es, ich dachte immer, viele junge Leute suchen sehr nach sinnstiftenden Berufen. Und Gärtnern, wenn das nicht sinnstiftend ist, in so einer Anlage dafür zu sorgen, dass sie so bleibt, dann weiß man ja auch nicht, was noch sinnstiftend sein
wird. Naja, sinnstiftend auch vor allen Dingen in einer Stiftung zu arbeiten. Wir arbeiten ja nicht für irgendjemand anderes, für irgendein Aktienunternehmen oder so, sondern wir arbeiten für uns, für den Park. Das, was wir da machen, ist etwas, was wir für unsere Stiftung machen, für Menschen um uns drumherum, damit sie Spaß an dieser Anlage auch haben und es genießen. Es bleibt uns wahrscheinlich im Moment nur der Weg auch über die eigene Ausbildung, dort Menschen heranzuziehen und diesen jungen Menschen auch in der Ausbildung schon zu vermitteln, dass es eben halt eine sinnstiftende Arbeit in einer sinnstiftenden Einrichtung ist. Wir bilden selber aus. Wir haben im Moment, wir hatten just einen verabschiedet, der erfolgreich seine Lehre beendet hat, haben aber jetzt noch 4 weitere, bekommen auch wieder einen neuen fünften im Sommer. Und aus dem Pool heraus müssen wir eigentlich den Großteil unseres Fachkräftebedarfs decken. Denn in der freien Wirtschaft sind wir letztendlich konkurrenzlos der Konkurrenz unterlegen, weil in der Regel außerhalb der Stiftung, ob es im öffentlichen Dienst ist, ob es auch in der Privatwirtschaft ist, meist mehr bezahlt werden.
Ja, das ist, wenn Sie mehr Erträge aus der Stiftung hätten, könnten Sie auch besser bezahlen. Aber so geht es nicht.
Genau, das wäre es was. Und dann könnte man auch tatsächlich noch mal vielleicht einen Bonus ausschütten oder ein Urlaubsgeld zahlen. Wenn Sie nur ein Minus produzieren, wird so etwas nicht möglich sein.
Aber umso mehr müssen wir doch hier noch mal sagen, dass die bei Ihnen arbeiten, dass man den Hut da nur mehrfach ziehen kann.
Auf jeden Fall. Und Sie müssen überdenken, das ist eine Arbeit unter freiem Himmel, bei fast jedem Wetter. Also wenn es wirklich mal ordentlich schüttet, dann gehen wir auch mal rein oder hören mit der Arbeit auf. Ansonsten mit all den Bedingungen, auch gerade in den klimatisch wärmeren Frühjahren und Sommern, ist das zum Teil wirklich auch eine körperlich anstrengende
Morgen und Arbeit. Übermorgen, wenn es schon 29 Grad
ist. Ja, und das merken wir heute schon auch. Das ist schon ganz schön knackig, wenn man in der Sonne irgendwo kniet und Wildkräuter, die nicht gewünscht sind, herauszieht. Dann ist das schon nicht ohne.
Das heißt, nicht nur der Appell zu spenden, noch besser wäre es, sie im Testament zu bedenken.
Das ist eine Möglichkeit. Es ist tatsächlich auch so, dass wir versuchen, in dem Bereich aktiver zu werden, uns bekannt zu machen als eine Einrichtung, wo man auch über ein Legat, über ein Testament, über irgendeine Form der Nachlassverwaltung uns auch etwas Gutes zukommen lassen kann. Das sind aber alles Dinge, die erst irgendwann in der Zukunft Sie sehen jetzt aus und erben später bei solchen Sachen. Das ist aber mit allem, was wir machen. Wir versuchen eben halt viele Menschen auch anzusprechen, auch persönlich irgendwo durch Baumpflanzung, durch eine Bankspende, was auch immer, Kontakte aufzunehmen, eine emotionale Verbindung auch zu der Einrichtung herzustellen, über uns zu informieren, über die Pflanzen, über die Menschen, die dort arbeiten, etc. pp. Und auf diesem Wege natürlich auch Freunde des Parks zu gewinnen, die einen auf die ein oder andere Art und Weise unterstützen.
Man kann auch Fördermitglied bei Ihnen werden?
Wir haben zwei verschiedene Fördervereine, die dann entsprechend auch sich freuen über neue Mitglieder. Wir haben auch die Möglichkeit, letztendlich durch verschiedene Aktionen dann auch Menschen auch an uns heranzubinden an den Park. Ich sagte ja schon gerade, meine Baumspende ist durchaus mal möglich.
Es gibt auch Leute, die bei Ihnen Unkraut jäten, vom Bremer Rosen.
Genau, die Rosenfreunde haben das viele Jahre lang gemacht. Die haben altersbedingt leider aufhören müssen. Aber wir haben eben halt auch tatsächlich Freiwillige. Dienstags und Donnerstag morgens treffen wir uns immer um 8:45 vor der Botanika im Botanischen Garten. Wer also Lust hat, dort ein paar Stunden mitzuhelfen. Das ist eine sehr ambitionierte Truppe von jüngeren und älteren Menschen, die einfach uns helfen, den Park sauber zu halten.
Ja, es macht, kann ja auch Spaß machen, solche
Arbeit. Oh ja, vor allen Dingen, wenn man dann nachher sieht, was dann 4-5 Leute an einem Vormittag geschafft haben. Das ist dann auch wiederum sinnstiftend.
Gut, jetzt wird es ein bisschen zu einer Werbeshow, das macht aber nichts. Also ich stehe dazu, der Bürgerpark kann natürlich auch immer Hilfe in jeder Weise gebrauchen, auch finanziell.
Darf ich eins Wort noch sagen, weil Sie vorhin auch mal das Wort Bürgerpark-Tombola. Ja, wir werden als einer der Vereine, die nicht von der Stadt unterhalten werden, auch in unregelmäßigen Abständen an der Bürgerpark-Tombola beteiligt. Das war zuletzt im letzten Jahr der Fall. Da sind wir als Park auch tatsächlich mit einem Achtel an der Bürgerpark-Tombola beteiligt worden, wofür ich auch den ganzen Organisatoren auch immer sehr herzlich danke. Und das sind aber Dinge, mit denen wir dann so kleine Extraprojekte realisieren. Das ist nicht das reguläre Budget, sondern das ist das nice to have, mit dem man dann eben halt das ein oder andere, was man sonst in der Form nicht machen könnte.
Sie haben ja jetzt einen kleinen Teil umgestaltet. Gehört das zum Beispiel dazu? Im Mai ist das eröffnet worden.
Genau, das war genau dieser eine Teil. Da war auch Herr Grossmann vom Bürgerpark und die verschiedenen anderen Menschen, die dort als Spender von Bäumen zum Beispiel beteiligt waren. Die haben wir alle zusammengetrommelt und haben dann diesen neuen Eingangsbereich dann quasi zusammen eingeweiht. Ja, und vor allen Dingen, Sie sehen, was mit dem Geld passiert ist. Und das sind alles auch Dinge, wo wir in der Regel versuchen, den Park auch in die nächsten Jahrzehnte hineinzuschieben. Also Dinge zu machen, die dann jetzt renoviert werden, jetzt erneuert werden, damit sie eben halt auch zukünftig gesund und vital heranwachsen können.
Weil wir jetzt auf das Thema Klimawandel können wir jetzt gar nicht weiter eingehen, außer dass Sie natürlich schon ein Konzept haben, wie man den Park in den nächsten Jahren entwickeln muss, damit er immer resistenter wird.
Das geht uns genauso wie den Kollegen, die hier in Bremen über die Straßenbäume nachdenken und was man dort eben halt alles machen kann. Was man pflanzen kann, ob man sich auf einheimische Baumarten konzentriert oder ob man nicht doch guckt, ob nicht auch Pflanzen, Bäume aus anderen Regionen dieser Erde, die aber mit Hitze und Trockenheit besser klarkommen, im städtischen Bereich wohlgemerkt, nicht in der freien Landschaft, im städtischen Bereich, entweder als Straßenbaum oder in unserem Fall als Parkbaum einsetzt, damit wir eben halt diese grünen Lungen, die wir brauchen, zur Abkühlung der Stadt, zur Sauerstoffproduktion, zur Reinigung etc. pp., dass wir die auch entsprechend dann auch in Zukunft haben. Denn das, was wir jetzt nicht pflanzen, fällt uns in 20, 30 Jahren dann irgendwo wieder vor die Füße. Und deswegen müssen wir jetzt schon zusehen, dass wir die ein oder anderen Nachfolgerbaumarten dann zum Beispiel pflanzen, um auch den Park in der Form als grüne Lunge mit 46 Hektar und über 4000 Bäumen, den auch dann entsprechend zu erhalten.
Meine letzte Frage ist vielleicht, also es hört sich so an, als ob Sie schon, also man sagt ja immer euphemistisch, Herausforderungen haben. Man kann auch Probleme, Sie haben schon Probleme, aber trotzdem hat man den Eindruck, dass Sie das immer noch unglaublich gerne machen, was Sie da machen.
Also wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde man sicherlich auch nicht in der Form dort so tätig sein können. Es wird zunehmend schwieriger, die Rahmenbedingungen. Das ist definitiv so. Das raubt einem auch manchmal den Schlaf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann nicht ganz so einfach, wenn man drüber nachdenkt, wie man die Herausforderungen, / Probleme, die auf einen zukommen, da auch dann entsprechend bewältigen kann. Aber das Ergebnis ist ja ein tolles. Also wenn wir angucken, was wir da haben, Sie sagten es ja, weltweit größte Rhodosammlung in einem wirklich tollen Park mit super Pflanzungen, mit lieben Kollegen, die sich da wirklich Tag für Tag dann auch entsprechend abrackern, dann ist das schon eine feine Geschichte.
Dann fällt mir doch noch eine letzte Frage ein. Dann müssten Sie doch noch mal auf Frau Mustorf zugehen und die Idee des Eintritts doch noch mal anschubsen, weil das würde ja Probleme lösen. Ja. Und es muss ja möglich sein, dass man ernsthaft noch mal sowas prüfen lässt oder ernsthaft prüft. Damals ging es ja auch darum, wo soll denn dann gekassiert, wo sollen die Kassen ausgehen? Das war, finde ich, eine künstliche Diskussion, weil man würde, selbst wenn da 2-3 Leute sagen, da hinten komme ich aber durch, meine Güte, soll das nicht nochmal diskutiert werden?
Also ich bin da sicherlich nicht derjenige, der sagt, nein, das darf nicht diskutiert werden. Aber wir haben es ja auch schon intern angeschubst und die Frage steht ja auch durchaus immer wieder mal im Raum. Aber Sie müssen auch wissen, dass beide Stifter, sowohl die Stadt als auch der private Stifter, der die Stiftung Bremer-Rot oder anderen Park möglich gemacht haben, sich beide dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen und die eintrittsfreie Nutzung des Parks das höchste Gut ist. Und bevor man dieses aufgibt, versucht man eben halt dann schon möglichst viele andere Wege zu beschreiten, bevor dann die letzte aller Lösungen dann
in Angriff genommen wird. Wenn Sie sagen, dass Ihnen das manchmal den Schlaf raubt, weiß ich nicht, ob man da nicht... Man könnte es auch testhalber machen. Man könnte auch sagen, wir versuchen das in diesem Sommer. Und wenn das, weiß ich nicht, was ist dann, lassen wir es bleiben? Ich weiß nicht, warum in Bremen muss immer alles ganz oder gar nicht. Oder man hat manchmal den Mut zu haben, was auszuprobieren und dann zu sagen, ja gut, dann lassen wir es halt. Ne?
Also meine Grundmessage dahinter wäre auch diejenige zu sagen, wenn wir temporär für eine bestimmte Veranstaltung, für einen bestimmten Zeitraum Eintritt nehmen, dann ist das keine Bestrafung oder ähnliches, sondern es ist die Bitte an alle diejenigen, die dann zu uns kommen und einen Eintritt bezahlen, dies als eine Art Spende für den Park zu betrachten, die sie einmalig geben, damit wir den gesamten Park in seiner Gänze, im Prinzip 365 Tage im Jahr, möglichst immer eintrittsfrei halten. Und in der Zeit, wo wir es nicht können, bekommen sie eben halt etwas Besonderes für den Eintrittspreis. Also das wäre, wie wir es im letzten Winter gemacht haben, mit einer Lichterveranstaltung, da haben wir auch Eintritt genommen und auch nicht zu wenig Eintritt. Aber die Grundmessage letztendlich war, die Grundnachricht an alle Nutzer war, es ist für einen guten Zweck und ihr helft uns damit, für den Rest des Jahres diesen Park auch zu unterhalten.
Und wie ist das angekommen?
Super. Also erstens haben wir viele Besucher gehabt, viel mehr als wir erwartet hatten und zweitens, in dem Moment, wo man das auch gerade im Eintrittsbereich, wo da mal eine Diskussion über einen Eintrittspreis aufkam, vermitteln konnte, hat das auch funktioniert.
Das heißt, Sie wollen diesen Weg jetzt erstmal weiter bestreiten, dass Sie solche Veranstaltungen, was allerdings auch wieder Personal bindet.
Natürlich,
ne? Darf man auch nicht, also logisch. Schwierige also, Kiste.
Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich denke mal, dass noch einige andere Schritte eingeleitet werden oder Wege beschritten werden, bevor es dann in die Richtung eines Eintritts geht.
Und dann, wie gesagt, spenden, die Nummern wird man finden.
Ja, das würde sehr, sehr viel
helfen. Wenn wir da irgendwie beitragen können. Herr Dr. Schepka, das war meine letzte Frage. Haben Sie noch irgendwas, was wir vollkommen übersprungen haben in diesem...
Oh, wir haben uns über eine ganze Menge Themen unterhalten und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Na, ich bedanke mich bei Ihnen und bei den Zuhörern und Zuhörern und es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Und
gerne komme ich wieder.
Vielen Dank.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.